Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Im Förderprogramm Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland stellt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr insgesamt 500 Millionen Euro in einzelnen Förderaufrufen für den Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur zur Verfügung. Was aber genau beinhaltet das Förderprogramm? Wie sieht es im internationalen Vergleich aus? Welche Rolle spielen Kommunen beim Aufbau von Ladeinfrastruktur? Und welche Entwicklungen erwartet die Leitstelle bis Ende 2023? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche jetzt mit Konrad Hammer, Leiter Team Fördern bei der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Hallo Herr Hammer.
Ja, guten Morgen.
Wir haben uns ja schon mindestens zweimal gesehen und haben über private Förderprogramme und über gewerbliche Förderprogramme gesprochen. Ich frage mal ganz direkt, über was sprechen wir heute?
Ich würde sagen, nachdem wir jetzt letztes Mal uns ja sehr stark über fiskalische Maßnahmen ausgetauscht haben, das heißt, wie wir quasi direkt mit finanziellen Mitteln den Aufbau von Ladeinfrastruktur unterstützen können, werden wir uns heute mal, ich sag mal, ein bisschen global galaktisch unterhalten. Zum einen über den Masterplan Ladeinfrastruktur und dann natürlich, was das die Bedeutung hat für den Aufbau der Ladeinfrastruktur in der Kommune vor Ort.
Mhm. Was darin gesteckt hat, war, dass die finanziellen Förderprogramme im Moment gerade ausgelaufen sind, richtig?
Ja.
Genau, aber dass es auch eben auch andere Möglichkeiten zur Förderung gibt.
Genau, man muss ja nicht unbedingt immer, wenn man vom Aufbau von Ladeinfrastruktur spricht, ja jetzt immer an das Geld ausgeben, sage ich mal, denken, ja. Sondern es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, ich sage mal, der gesetzgeberischen Kompetenz oder halt eben auch Mittel und Möglichkeiten, wie wir sie als Leitstelle anwenden, um die Kommunen halt eben vor Ort zu befähigen im Ladeinfrastrukturaufbau überhaupt erst einzusteigen oder wenn sie da schon dabei sind, den noch weiter bedarfsgerecht zu gestalten.
Das finde ich super interessant. Welche Rolle spielen denn die Kommunen für den Aufbau von Ladeinfrastruktur?
Ja, die Kommunen, wir sind ja irgendwie ein Staatsmodell, wo häufig vom Föderalismus, aber eigentlich fast noch eine Ebene darunter, auch das Subsidiaritätsprinzip gilt. Das heißt, wir als Bund, ich bin ja von der Bundesorganisation, neigen natürlich immer dazu, die Kommunen bei allen Themen sehr stark in die Verantwortung zu nehmen. Mhm. Heute früh in der Zeitung habe ich gelesen, dass jetzt auch sogenannte Wärmepläne ja die Kommunen erstellen sollen, was ja durchaus ein anderes gesetzgeberisches Thema ist. Aber man muss sagen, die Kommunen sind mehr oder weniger für den Aufbau vor Ort verantwortlich. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so von der gesetzgeberischen Sicht her, dass sie das zwingend machen müssen. Mhm. So wie sie zum Beispiel Kitas mehr oder weniger betreiben sollten. Ja? Im Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge ist Ladeinfrastruktur natürlich nicht unbedingt zwingend eine öffentliche Daseinsvorsorge oder noch nicht. Und das macht es da so ein bisschen tricky, sage ich mal.
Also eigentlich sollten sie es tun, aber sie müssen es nicht tun. Aber genau. Irgendjemand sollte es ja tun.
Exakt.
Und da hilft jetzt der Masterplan Ladeinfrastruktur 2 der Bundesregierung weiter?
Ja, kann man schon sagen. 68 Maßnahmen sind darin enthalten. Ja, ich habe ja nicht nur das Team Fördern, wie Sie mich angekündigt haben, sondern auch das Team Bund-Länder-Kommunen-Koordinierung. Mhm. Ja. So, und da sind unter anderem 11 Maßnahmen auch enthalten, die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, die aber eigentlich mehr oder weniger direkt auf die Kommune drauf einzahlen und mit der wir eigentlich auch die Kommune, ich spreche jetzt hier mal von so einer Art Befähigung, ja, mhm, befähigen wollen, bei diesem Thema stärker einzusteigen.
Wenn wir jetzt nicht alle 11 aufzählen, vielleicht ist ein oder andere gute Beispiel.
Mhm. Gehen wir mal ein lokale, also Beispiele rein. Lokale, das ist schon gerade Stichwort gesagt. Da wäre zum einen, dass die Kommunen lokale Masterpläne erstellen sollen, ja, also sprich sich überhaupt erstmal konzeptionell Gedanken machen, wo möchte ich denn den Aufbau von Ladeinfrastruktur prioritär bei mir in der Kommune oder auch im Landkreis, wir sprechen hier so von diesen Gebietseinheiten, quasi voranbringen. Denn ich glaube, das ist ja immer das Wichtigste, gerade wir in Deutschland mögen es ja immer sehr, erstmal einen Plan und ein Konzept zu haben, bevor ich vorangehe. Sowas werden wir mittels eines Tools, was wir als Leitstelle bereitstellen, die Akteure vor Ort unterstützen. Dann gibt es so rechtliche Grauzonen. Ja? Da ist zum Beispiel der Emissionsschutz, ja? Also quasi der Lärmschutz, wo gegenwärtig verschiedenste Lärmschutzverordnung ist zum Beispiel verhindern, dass ein Ladepunkt, wenn er steht in einem schützenswerten Milieu, meistens ist das Wohnbebauung, ja, nicht 24/7 betrieben werden kann. Da haben zum Beispiel dann die Kommunen keine Rechtssicherheit und fragen sich, gilt jetzt der Anwohnerschutz, ich sage mal von dem Ladeschutz, und muss dann der Ladepunkt halt eben von dem Betreiber halt eben auch nachts abgestellt werden. Weiteres Beispiel wäre dieses ganze Thema rund um das Thema Stellplatzsatzung. Es gibt in Bauordnungen sehr harte Vorschriften, wie viele Stellplätze quasi pro Hotel oder pro Gastronomieeinrichtung vorgehalten werden müssen. Und da wollen wir, ich sag mal, immer im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe ein wenig, ja, da letztlich Guidelines zur Verfügung stellen. Und last but not least ist es natürlich auch immer wieder eine Frage, die Kommunen fragen uns, wie ist denn das, wenn ich Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum aufbauen will, was muss ich denn da machen? Kann ich das direkt an die kommunalen Stadtwerke vergeben? Soll ich das ausschreiben? Soll ich mit Konzessionsmodellen arbeiten? Und da wollen wir auch sogenannte Ausschreibungs- und Konzessionsmodelle für die Kommunen bereitstellen, damit sie wissen, wie sie dieses Thema angehen sollen.
Okay, also bei diesem Thema sind Sie dann mit den Verwaltungen der Landkreise und der Städte und Gemeinden im Kontakt und die können sich an Sie wenden, wenn Sie Unterstützung brauchen oder wie sieht das aus?
Genau, also wir sind natürlich mit denen, auch mit den kommunalen Spitzenverbänden, da im sehr engen Dialog. Und hier geht es jetzt in erster Linie bei diesen skizzierten Aktivitäten, dass wir quasi Produkte bereitstellen, die halt eben den Kommunen vor Ort helfen. Wir haben ja im Tausenderbereich Kommunen in Deutschland. Das heißt, wir können nicht mit denen allen in Kontakt sein. Das heißt, wir versuchen dann Produkte, häufig auch interaktive Produkte bereitzustellen, die dann halt eben bei diesen unter anderem beschriebenen Themen halt eben auch helfen.
Ich meine, die Kommunen spielen natürlich eine zentrale Rolle, weil es gibt natürlich Häuslebauer und Doppelhaushälftenbesitzer und die meisten wohnen aber natürlich in Wohngebieten und in Quartieren und haben vielleicht eine Wohneigentümergemeinschaft, müssen sich mit anderen auseinandersetzen. Da wäre doch auch Hilfe nötig. Wie sieht es da aus?
Ja, das ist definitiv schon die Herausforderung und auch durchaus eine Achillesferse, würde ich sagen, der batterieelektrischen Mobilität. Denn wir haben gegenwärtig bei den über 1 Million Fahrzeugen, ich sag mal rein batterieelektrische Fahrzeuge mit Stecker, einen sehr hohen Anteil, fast über 50% im gewerblichen Besitz. Diese gewerblichen Fahrzeuge, die laden halt eben an dem eigenen Ladepunkt. Und dann kann man sagen, die anderen Fahrzeuge findet man schon sehr häufig, ohne dass ich das jetzt hier in einer ganz konkreten Zahl belegen will, an Stellplätzen mit einem eigenen Ladepunkt. Mhm. So. Und wenn wir jetzt in Bezug auf 2030 denken, da halte ich es für absolut realistisch, dass wir bei den Zulassungszahlen von 20% Neuzulassung batterieelektrischer Autos einen höheren Durchsatz am Fahrzeugbestand von den batterieelektrischen Autos bekommen. Mhm. Das heißt, das Auto wird halt eben auch stärker eine Rolle spielen im Gebrauchtwagenmarkt. Das heißt, es wird dann halt eben auch, ich sag mal, in Milieus vordringen, wo ich nicht unbedingt einen eigenen Stellplatz habe.
Genau.
So, da gibt es natürlich verschiedenste gesetzgeberische Instrumente, dass man da auch durchaus mit Auflagen arbeiten könnte. Aber das macht natürlich irgendwie dieses Thema Wohnen irgendwie noch teurer, was in der aktuellen sehr stark aufgeladenen Debatte und auch zu Recht, finde ich, Verteuerung von Wohnen, sei es diese ganzen Standards energetischer Sanierung und so weiter und so fort, wo ich sehr vorsichtig wäre, dass wir da mit reingehen. Deswegen geben wir auch in dieser Richtung keine Empfehlung ab. Mhm. Was wir aber durchaus da machen müssen, ist zumindest erstmal, was diesen ganzen Rechtsrahmen betrifft, denn es gibt ja durchaus Anpassungen am Rechtsrahmen im Wohneigentumsgesetz, dass man halt eben Ladeinfrastruktur auch in so mehr Besitzstrukturen halt eben auch aufbauen kann. Hm. Deswegen haben wir dazu auch einen Guide erstellt, einfach laden in Mehrparteienhäusern, wo wir das zumindest auch diesen Klientels mal darlegen, wie ist der aktuelle Rechtsrahmen, was könnt ihr da machen. Hm. Aber Sie haben ja angesprochen auch dieses Thema Wohneigentümergemeinschaften. Hm. Definitiv herausfordernd ist es da und diese Beispiele hören wir sehr häufig Land auf Land ab. Wenn sich die Mehrheit dieser Wohneigentümergemeinschaften jetzt dagegen entscheidet, Ladeinfrastruktur aufzubauen, ja, dann gibt es für denjenigen, der dort einen Ladepunkt aufbauen wollte in seiner bestehenden Tiefgarage, ja, durchaus eine Herausforderung oder ein Problem, dass kein Punkt existiert.
Ja, also könnte man auch so sagen, wir haben noch keine Lösung in diesem Bereich und das ist eigentlich ziemlich schlimm, könnte man schon sagen, weil natürlich das eine Voraussetzung dafür ist, dass die Leute sich E-Autos anschaffen, dass sie Laternen parken oder in den Straßen oder in den Tiefgaragen Ladestellen haben. Sie haben diese Broschüre angesprochen, also es gibt ja schon deutliche Fortschritte da. Ich glaube, man kann das auch teilweise durchsetzen, man muss es dann aber bezahlen. Und insofern ist es noch einiges zu tun, können wir vielleicht einfach so festhalten, oder?
Es gibt einiges zu tun. Also es gibt durchaus einen Rechtsrahmen, den man da geschaffen hat, sowohl für Miete und auch für diese WEG-Geschichte. Man muss aber sagen, in der Anwendung greift er aktuell nicht so vollends, wie man sich das, glaube ich, gedacht hat, als man das vor 4, 5 Jahren gemacht hatte. Das heißt, es wäre hier definitiv gut, ich glaube, sich das nochmal sehr genau anzuschauen und nochmal weiterzuentwickeln an der Geschichte. Mhm. Und ein letztes möchte ich auch noch dazu sagen, was hier auch ein ganz entscheidender Punkt ist, selbst wenn sich WEGs dazu entscheiden, aufzubauen, dass man hier halt eben auch mit den Netzbetreibern übereinbekommt und auch für einen relativ bezahlbaren Satz diese Netzleistung bekommt. Ja. Und da würden zum Beispiel gerade an solchen Geschichten, wo die Autos eh lange in Garagen stehen, würde zum Beispiel dieser Energiewirtschaftsgesetz Paragraph 14a, wogegen werde ich ja noch von der Bundesnetzagentur, also da geht es darum, steuerbare Stromtarife anbieten zu können, die natürlich auch dann das Laden für diese Akteuren halt noch ein bisschen günstiger machen, wenn sie nicht gerade Solar auf dem Dach haben. Also ich will nur sagen, es ist eine sehr, sehr vielschichtige Gemengelage, von der wir hier reden. Das ist sowohl Bauordnung, das ist Eigentümergesetzrichtung. Wir sind im Energiewirtschaftsgesetz da teilweise drin. Mhm. Das heißt, ich will nur mal sagen, Elektromobil, hier kann man immer einfach sagen, ja, das Ladeinfrastruktur, das läuft irgendwie nicht. Aber wir haben es hier in einer ganz, ganz komplexen, vielschichtigen Gemengelage zu tun.
Mhm. Jetzt schauen wir ja gerne ins übrige Europa und vergleichen uns. Läuft es da besser, läuft es da schlechter? Ich glaube, es gibt durchaus auch Länder, in denen es besser läuft, oder? Würden Sie mir dazu stimmen? Und was könnten wir von denen lernen?
Ich glaube, ich will nur mal eins sagen, ich bin gerade zurückgekommen von einer Dienstreise nach Kalifornien. Und Kalifornien wird ja hier gerne so bei diesem Thema so als das Nonplusultra gesehen. Ja? Mhm. Und da will ich nur mal so eingangs sagen, nachdem ich mir das dort so angeschaut habe, was dort auch so in öffentlicher Ladeinfrastruktur steht, will ich erstmal sagen, dass wir in Deutschland sowohl, was das Thema Leitmarkt oder Leitanbieterschaft vom Thema Fahrzeuge betrifft, definitiv nicht so schlecht dastehen und auch was die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur betrifft. Mhm. Wenn wir uns aber definitiv Beispiele anschauen, wie zum Beispiel die Niederlande, sei es die skandinavischen Länder, ja, da müssen wir natürlich sagen, dass die in einer Vielzahl von Themen letztlich das batterieelektrische Auto, ich sag mal nicht unbedingt fiskalisch, aber von seinem Benefit her fördern. Das sind Themen wie Parkkostenbefreiung im großflächigen Stil. Mhm. Das sind Befreiung von Mautgeschichten, vergünstigte Anbieterschaft von Ladestrom, ja, auch im privaten Kontext, was damit einhergeht. Bevorrechtigter Netzausbau von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich in Niederlanden auch sehr zentralisiert, muss man sagen. Mhm. Gar nicht so auf Wettbewerb halt eben aus. Also da muss man sagen, dass diese Märkte letztlich schon, ich sag mal, noch eine kleine Idee stringenter vorangehen, als es wir sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, sind es keine über 60 Millionen Fahrzeuge wie bei uns im Bestand, ja, sondern es sind natürlich deutlich kleinere Märkte. Und gerade wenn wir uns jetzt die skandinavischen Länder anschauen, spielt da natürlich das Laden zu Hause, ja, was wir gerade diskutiert haben, nicht so ein Laden, ich sag mal, in bestehenden, hochverdichteten Strukturen, ja. Mhm. Das Laden zu Hause wird dort einfach mehr angewendet, weil es einfach irre zersiedelt ist. Diese Länder und jeder dort auch irgendwie eine Eigenheim hat, wo er laden kann, der noch eine PV-Anlage auf dem Dach hat und das doch eigentlich sehr gut dann funktioniert.
Da spielt das nicht so eine Rolle, die Problematik, die wir hier haben. Ja, richtig. Wunderbar. Jetzt gab es ja Förderprogramme, vielleicht nochmal einen Blick zurück, vielleicht einen Blick auch auf Erfolge zurück, um mal wieder ins Positive zu kommen. Es gab ja Förderprogramme. Wie sind die gelaufen? Was gibt es davon zu berichten und was wurde vielleicht daraus gelernt?
Ja, ich glaube, was man sagen muss, ist, was dieser öffentliche Bereich betrifft, sprich Eigenheim mit einem eigenen Parkplatz, dieses Programm KfW 440, hier haben wir jetzt über 700.000 geförderte Ladepunkte errichtet. Mhm. Das zeigt halt eben zum einen, wenn man eine simple Förderung hat, wo man eben eine Pauschale dazu gibt, in dem Fall zu einer Wallbox für 900 Euro, dass sowas halt eben ein Kassenschlager sein kann. Aber es zeigt auch definitiv noch, was ich eingangs gesagt habe, wo das batterieelektrische Auto sich gegenwärtig tummelt, sondern da quasi, wo ich einen eigenen Stellplatz habe und da lade. So. Das heißt, wenn Sie mich da fragen, überall, wo ein eigener Stellplatz ist, wo ich vielleicht auch noch intelligente Steuerung draufpacken kann, dezentrale Energiegewinnung setze mit Photovoltaik, da ist, sage ich mal, diese Messe beim Aufbau von Ladeinfrastruktur gegessen. Mhm. Was man da allerdings draus lernen kann, und das habe ich heute früh in einem bekannten Branchen-Newsletter auch nochmal gelesen, diese skandinavischen Märkte, die Sie angesprochen hatten eingangs, oder auch die Niederlande, Da ist man im privaten Kontext insbesondere auch so erfolgreich, weil man integrierte Lösungen fördert. Mhm. Das heißt halt eben Lösungen, wo ich eine Photovoltaikanlage, einen Speicher im Haus habe und quasi so, ich sag mal, dieses Thema ein bisschen ganzheitlicher betrachtet, nicht nur auf dem Ladepunkt sich fokussiert. Ich glaube, das ist in Lessons Learned zukünftig eher in sowas mal reinzuschauen, wenn wir von der privaten Fläche reden. Mhm. Und das durchaus auch im gewerblichen Kontext, wo wir in der Vergangenheit über dieses Programm KfW 441 ja auch Zuschüsse gegeben haben, auch sehr erfolgreich. Auch 60-70%ige Umsetzung. Aber ich glaube, wir müssen gerade, wenn wir dieses Thema, wie wir das heute hier auf der Messe Power to Drive sehen, immer integrierter und noch ganzheitlicher betrachten, um letztlich halt eben auch die Stromnetze zu entlasten, das heißt dezentrale Energiegewinnung mit berücksichtigen und halt tatsächlich auch die Themen gegebenenfalls wie Speicher als Zwischenlösung damit zu betrachten.
Das klingt natürlich sehr schlüssig, dass man Ladepunkte auch eben mit Photovoltaikspeicher oder vielleicht auch sogar überdachten Parkplätzen kombiniert. Ist das jetzt nur ein schlüssiger Gedanke oder gibt es da auch schon Pläne?
Ich kann nur sagen darüber, das sind durchaus Ideen, wo wir natürlich auch immer, ich sag mal, unser nahestehendes Ministerium dahingehend beraten. Dass ich dazu jetzt hier ein konkretes Förderprogramm verkünden kann, das ist leider noch nicht der Fall, weil natürlich solche Prozesse auch immer innerhalb der Bundesregierung große Abstimmungsbedarfe benötigen. Mhm. Aber vielleicht können wir uns durchaus in 4-5 Monaten über solche spannenden Förderansätze mal unterhalten.
Über welche zukünftigen Ansätze können wir uns heute schon unterhalten? Gibt es schon was, was in der Pipeline ist?
Wir müssen ganz klar sagen, nachdem wir ja in der letzten Legislaturperiode 2 Milliarden Euro mehr oder weniger auf den Weg gebracht haben, sind wir gegenwärtig in so einer Phase, das sehr genau nochmal anzuschauen, wo hat die Förderung funktioniert, wo ist sie gut abgeflossen. Da müssen wir sagen, diese Programme im öffentlichen Raum, die haben alle einen sehr guten Abfluss, die haben sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Unsere Programme im öffentlichen Raum, ja, also entlang des Straßenraums, wo wir gefördert haben, haben durch verschiedenste Dinge durchaus mit Herausforderungen zu kämpfen. Und auch das ist Ihnen mit Sicherheit ja nicht entgangen. Wir kommen jetzt gegenwärtig auch durch sehr relevante sicherheitspolitische Themen. Mhm. Ich sag mal, eher in so eine Phase, nicht mehr, wo wir jetzt sagen, wir haben große Konjunkturpakete, wie wir es in der Zeit der Pandemie hatten, ich sag mal, wo fiskalische Mittel sehr einfach für unsere Themen zu akquiriert werden, wurden können. Das heißt, wir haben knapper werdende Haushaltsmittel und deshalb müssen wir uns da, ich sag mal, mit einem sehr, sehr genau fokussierten, ich sag mal, Schuss da vorbereiten, um da wirklich punktgenaue Förderung da nochmal zu bekommen. Das bedarf leider jetzt noch ein bisschen mehr Zeit. Auch ich bin da ungeduldig, keine Frage. Ich würde da auch lieber gerne Förderprogramme verkünden, aber ich gehe davon aus, was ich sagen kann, dass wir schon in diesem Jahr noch was starten werden. Nur in welche Richtung es geht, das sind halt eben einfach politische Entscheidungen und dem können wir nicht vorweggreifen.
Okay. Ja, wir treffen uns ja hier am Rande der The Smarter E. Die Zuhörerinnen und Zuhörer hören es vielleicht auch an den Geräuschen im Hintergrund. Eine fröhliche, super sensationell gut besuchte Messe. Haben Sie schon Eindrücke mitnehmen können oder sind Sie gerade erst gekommen?
Ich bin tatsächlich jetzt einmal schon über die Stände, ich sag mal so ein bisschen gelaufen und wir sind ja hier sehr stark in Speicher, Solar, Netze, Thema Messe und dann da letztlich auch in dieses Thema Ladeinfrastruktur ist mit eingebettet. Mhm. Und ich glaube, das passt hier auch sehr gut hin, denn dieses Thema müssen wir halt eben integriert letztlich betrachten und können nicht sagen, wir stellen die Ladesäule auf, wo die Energie herkommt, das ist uns an der Stelle jetzt irgendwie auch egal. Also wir müssen halt eben die Ladeinfrastruktur in diese intelligente Geschichte mit einbetten. Mhm. Und ich finde, das passt deswegen wirklich gut hierher, das Thema. Mhm. Und das ist ja das, was ich auch schon eingangs gesagt habe, was wir durch uns auch stärker überlegen.
Ja, bin ich mal gespannt, was Sie für weitere Impulse hier mitnehmen. Wahrscheinlich sprechen wir uns wieder in diesem Podcast und dann bin ich mal gespannt, wie es mit der integrierten Betrachtungsweise dann weitergegangen ist. Ja. Vielen Dank erstmal fürs Hiersein.
Danke für die Einladung.
Und natürlich, wenn Sie, liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, noch mehr über die nationale Leitstelle wissen wollen, finden Sie die natürlich im Internet unter nationale-leitstelle.de. Ich hoffe, Sie sind auch bei einem der weiteren Podcasts wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Detaillierte Informationen rund um Ladeinfrastruktur und Elektromobilität finden Sie auf der Power to Drive Europe, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität. Aktuelle News, Experteninterviews, Marktgrafiken oder Publikationen finden Sie online unter www.powertodrive.de.